Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will in diesem Jahr keine neuen Wohnungen bauen. Und auch ansonsten sieht es weiterhin schlecht aus mit neuen Wohnungen. Aber was ist eigentlich mit all den Bundesprogrammen, die da ein bisschen nachhelfen sollten? In sozialen Berufen wird selten gestreikt. Auf den Gehaltszetteln sieht es heute auch oft ein bisschen besser aus als vor 2 Jahren. Aber die Kluft zu anderen Branchen bleibt groß. Außerdem fragen wir, freiwillig länger arbeiten als Lösung für die Rente. Welche Anreize würden da funktionieren? Oder Geld anlegen für die Rente? Da wären wir dann bei Stefan Wolf in Frankfurt an der Börse. Stefan, der DAX kratzt in den vergangenen Tagen immer ein bisschen an der 18.000er-Grenze herum. Einmal am Donnerstag ist er sogar drüber gesprungen. Dass er so hoch steht, bedeutet allerdings nicht, dass es der deutschen Wirtschaft so gut geht. Denn die 40 Unternehmen, die da drin sind, die machen etwa 4/5 ihres Umsatzes im Ausland, unter anderem in China. Und da läuft die Wirtschaft seit Jahresbeginn offenbar doch etwas besser als erwartet, oder?
Ja, die Blicke galten heute der Industrieproduktion in China. Die ist zu Jahresbeginn deutlich angesprungen. Und das weckt natürlich Hoffnungen der deutschen Exporteure, hier auch wieder erfolgreich verkaufen zu können. Er hat unmittelbare Auswirkungen an den Märkten gehabt. Der Ölpreis ist leicht angestiegen, weil wenn mehr produziert wird in China, wird naturgemäß auch mehr Öl nachgefragt und verbraucht. Und auch der deutsche Aktienindex legt gleich zu. Um 23 Punkte oder 0,1%, steht jetzt bei 17.961 Punkten, nachdem er heute Morgen nach 2 Handelsstunden kurzzeitig mal wieder über die 18.000er-Marke geschaut hat.
Die Inflation interessiert uns ja immer. Die wird in der Eurozone erneut schwächer. Das heißt, die Preise steigen aber nicht mehr so stark. Das gibt doch wahrscheinlich denen Futter, die glauben, dass die EZB bald die Zinsen senkt, also noch vor Juni.
Genau das ist der Fall. Da gab es heute definitiv neue Nahrung, denn Eurostat, die Europäische Statistikbehörde, hat die erste Schätzung bestätigt, der zufolge im Februar die Inflationsrate auf 2,6% zurückgegangen ist. Im Januar hatte sie noch bei 2,8% gelegen. Und inzwischen hat man sich hier quasi darauf geeinigt, dass die Europäische Zentralbank 4-mal in diesem Jahr die Zinsen absenken wird, 2-mal vor der Sommerpause und 2-mal danach. Das ist zumindest das, was hier diskutiert wird und was ebenfalls unmittelbare Auswirkungen an den Märkten hat. Zum Beispiel am Devisenmarkt, da steigt der Euro um 0,25 US-Cent auf 1,0905 $, weil man damit rechnet, dass im Dollarraum stärker an der Zinsschraube gedreht wird. An den Anleihemärkten steigt die Umlaufrendite auf 2,51%. Das sind 2 Basispunkte mehr als vor dem Wochenende, weil man sich dort von Anleihen getrennt hat. Die verloren bis zu 80 Cent an Wert. Und der Vollständigkeit halber sei noch das Gold erwähnt, das wegen der niedrigeren Zinsen eigentlich keinerlei Bewegung zeigt. 7,52 Dollar günstiger ist die Feinunze aktuell bei 2.162,73 Dollar.
Danke. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer auf den DAX, denn es sind ja 5 Aktien, die ihn vor allem antreiben. Siemens ist das, SAP, Airbus, die Allianz und Mercedes-Benz. Vor allem SAP und Siemens, also 2 Technologiekonzerne, die haben da sehr viel Gewicht und sie bekommen jetzt noch mehr Gewicht im DAX. Warum und was bedeutet das für die, die ihr Geld an der Börse anlegen?
Nun, die Rede ist von der sogenannten Kappungsgrenze. Da waren Aktien in den großen Indizes bisher gedeckelt. Sie durften nicht mehr als 10% Gewicht in die Waagschale werfen, zum Beispiel beim deutschen Aktienindex. Diese Kappungsgrenze hat man jetzt angehoben auf wieder 15%. Das hat natürlich Folgen für die Bewegungen an den Aktienmarkt, aber an den Aktienmärkten. Aber angesichts der Tatsache, dass eben auch an der Pariser Börse in London und in vielen anderen Orten auch diese Kappungsgrenze bei 15% hat dazu geführt, dass die deutsche Börse wohl keine Wahl hatte, als da eben nachzuziehen. Nein, zumindest Uwe Streich, er ist Anlageexperte bei der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW. Und ihn hatte ich eben vor Beginn der Sendung gefragt, ob die Börse überhaupt eine Wahl hatte.
Das war sie. Sie hat vor einem Jahr Linde verloren, weil Linde mehrfach gekappt wurde. Wenn ein Titel gekappt wird, heißt es, dass das Gewicht heruntergesetzt wird. Und das heißt, dass Anleger Aktien verkaufen müssen, was schlecht ist für den Kurs. Und nun haben wir das Problem, dass dieses Schicksal bei SAP droht oder beziehungsweise aktiv ist. Und die deutsche Börse hat die Sorge, dass sie den nächsten größten Titel verlieren könnte.
Ist die Gefahr jetzt damit gebannt?
Es gibt ja noch andere Gründe, warum eine Unternehmung den Index verlassen könnte. Aber was die Kappung anbelangt, ist die Gefahr im Moment gebannt. SAP durfte bei etwa 14% im Gewicht liegen und damit unter der Kappungsgrenze.
Jetzt, wo diese neuen Regeln in Kraft getreten sind, ist hektische Betriebsamkeit in der Fondsbranche ausgebrochen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Die aktiv gemanagten Fonds haben nun ein Problem, weil sie dürfen nur maximal 10% des Fondsvolumens in einem Titel halten. Solange das Gewicht 10% war, konnte es zwar zwischen den Verkettungsterminen knapp darüber gehen, aber nicht allzu arg. Wenn ich jetzt 15% haben darf, im Fonds aber nur mit 10% investiert sein kann und dieser Wert, der mehr als 10% hat, steigt überdurchschnittlich stark, dann habe ich im Fonds eine andere Performance. Und das ist natürlich ein Problem für aktiv gemanagte Fonds, weil die ETFs, die dürfen so viel Gewicht halten, wie sie nur wollen.
Das heißt also konkret, dass diese neue Kappungsgrenze bedeuten könnte, dass man weniger Gewinn erwirtschaften kann, auch für Anlegerinnen und Anleger?
Das heißt nicht zwingenderweise, sondern es heißt einfach, dass das Versprechen oder der Versuch der aktiv gemanagten Fonds durch Übergewichtung der guten und Untergewichtung der schlechten Titel nun unter Umständen ad absurdum geführt werden kann, weil gute Entscheidungen konterkariert werden können dadurch, dass ein Wert, der ein Gewicht von mehr als 10% hat, sich besonders gut entwickelt und der Fondsmanager zwangsweise dort untergewichtet sein muss, was dann im ETF nicht der Fall ist.
Der DAX wird momentan, wir haben es gehört, von einigen wenigen Werten getrieben und auf einen Rekord nach dem anderen geschoben. Könnte diese Verzerrung sich jetzt noch verstärken?
Oh ja, und das kann sich ein Klumpenrisiko im DAX aufbauen. Wir haben das momentan schon in Deutschland, wir haben das ganz besonders in den USA mit allen Titeln, die KI-Fantasie haben. Der Zeitpunkt, dass die Kappungsgrenze hochgesetzt wird, kommt eigentlich zur Unzeit.
Gilt das auch, wenn die Reise mal wieder in die andere Richtung geht, dass also diese großen, starken Dickschiffe die Talfahrt noch verstärken könnten?
Logischerweise ja, weil wenn die Werte, die erst im Hype sind, irgendwann sozusagen der Hype platzt und dann eine starke Underperformance kommt und die Werte eben nicht nur 10 oder 9% im Gewicht haben, sondern 12, 13, 14%, dann kann es wie bei einer Achterbahn so schnell, wie es nach oben gegangen ist, wieder nach unten gehen.
Ihr Fazit, die neuen Indexregeln, sind die gut oder schlecht?
Ich würde eher die negativen Faktoren als übergewichtig sehen.
Sagt Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf die Hannover Rück, den zweitgrößten Rückversicherer in Deutschland. Haben die Stürme und Überschwemmungen da irgendwie ins Kontor gehauen?
Das haben sie nicht. Die Hannover Rück hat einige Rücklagen gebildet für sich selbst, konnte den Nettogewinn im abgelaufenen Jahr verdoppeln und verspricht den Anlegerinnen und Anlegern 20% mehr Dividende, hat die Papiere zwischenzeitlich auf den Allzeithoch gehievt.
Danke, Stefan Wolf. Immobilienaktien, die steigen übrigens tendenziell im Moment, obwohl immer weniger neue Wohnungen gebaut werden. Bei den Baugenehmigungen gab es einen regelrechten Fehlstart ins Jahr. Aber auch politisch passiert nicht viel. Die Bundesregierung hängt deutlich mit allem hinterher, womit sie eigentlich, wie im September beschlossen, mehr Wohnraum fördern will. Zum Beispiel den Programmen Jung kauft alt oder Gewerbe zu Wohnungen. Gregor Lischka bringt sie auf den Stand.
Die Genehmigungszahlen für neue Wohnungen brechen weiter ein. Um -25% im Vergleich zum Januar 2023 teilte das Statistische Bundesamt heute Vormittag mit. Vergleicht man die Situation mit der von vor 2 Jahren, werden aktuell sogar fast nur noch halb so viele neue Wohnbauprojekte monatlich genehmigt. Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, spricht von weiteren Hiobsbotschaften für die Branche.
Das heißt, der massive Einbruch im Wohnungsbau geht weiter.
Dabei waren es doch der Kanzler und die Bundesbauministerin höchstpersönlich, die eine Trendwende am Wohnungsmarkt versprachen, die nach einem Baugipfel im vergangenen Herbst gar einen Bauturbo heraufbeschworen. Davon könne aktuell aber noch nicht die Rede sein, so Felix Paklepper vom Deutschen Baugewerbe.
Der Wohnungsbauturbo, der muss natürlich auch gezündet werden, damit er wirkt, und der stottert im Moment.
Wie sehr der Turbo stottert, lässt sich an drei Beispielen verdeutlichen. Das geplante Programm Gewerbe zu wohnen soll helfen, ungenutzte Büro- und Gewerbeimmobilien zu Wohnraum umzuwidmen. Das Programm befände sich gerade aber noch in der Konzeptphase, teilte das Bundesbauministerium vor wenigen Tagen auf Nachfrage der CDU-CSU-Fraktion mit. Das geplante Programm Jung kauft alt soll helfen, Wohnraum für junge Familien zu schaffen. Dieses Programm befände sich allerdings noch in der Ressortabstimmung, heißt es in dem Schreiben des Bundesbauministeriums, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Mit dem sogenannten Bau-Turbo-Pakt sollte auch das Baurecht vereinfacht und Verfahren beschleunigt werden. Diese Verfahrensvereinfachung steckt aber wiederum selbst in einem Verfahren fest. Man befände sich noch in der Abstimmung in den Regierungsfraktionen, heißt es in dem Schreiben des Bundesbauministeriums.
Alle diese Dinge sind noch in der Konzeptphase und sind noch nicht am Markt. Also da muss deutlich mehr Ehrgeiz hin und es muss schneller gehen.
Kritisiert Felix Paklepper vom Deutschen Baugewerbe. Aber auch bei den längst bestehenden Bauförderprogrammen stottert der sogenannte Bauturbo. So geht Bundesbauministerin Clara Geiwitz selber davon aus, dass die Mittel für das Programm Klimafreundlicher Neubau bis zum Ende des Jahres nicht ausreichen könnten. 750 Millionen Euro hat der Bund für das Programm im laufenden Jahr zur Verfügung gestellt. Eine Turbozündung sieht anders aus, kritisiert Felix Paklepper.
Also, wenn Sie mich fragen, brauchen wir mindestens 5 Milliarden Euro.
Allein für dieses Programm. Auch Janina Bessenich von der Caritas stößt in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur in eine ähnliche Richtung. Angesichts der sozialen Krise, die der Wohnungsmangel in vielen Städten hervorruft, bräuchte es deutlich größer angelegte Förderprogramme und steuerliche Vergünstigungen für Häuslebauer und Bauinvestoren.
Man braucht tatsächlich 50 Milliarden Euro jetzt, um eine Zeitenwende im Wohnungsbau zu bekommen.
Sie kritisiert, dass der Bund zum Beispiel mit dem Wohngeld viel Geld dafür ausgebe, hohe Mieten zu subventionieren. Das sei letztendlich eine Sozialleistung für Vermieter, wie Bessenich bilanziert. Investive Ausgaben, um Wohnraum zu schaffen und die Mietpreise langfristig zu stabilisieren, blieben aktuell aber auf der Strecke. Felix Paklepper macht auf eine weitere Gefahr aufmerksam, sollte der versprochene Bauturbo nicht bald zünden.
Wir haben in den letzten 15 Jahren über 200.000 neue Arbeitsplätze aufgebaut. Und wenn wir jetzt nichts zu tun haben, wandern die in andere Branchen ab.
Und dann sei niemand mehr da, um die Wohnungen zu bauen, die man dringend brauche.
Vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung eine wichtige Weiche für die Rente gestellt. Sie wird vorerst das Alter, in dem wir in Rente gehen dürfen, nicht hochsetzen. Und sie tastet auch nicht die sogenannte Rente mit 63 an. Also keiner soll länger arbeiten, aber das Rentenniveau soll gleich hoch bleiben. Dafür will die Regierung Ältere dazu motivieren, freiwillig länger zu arbeiten. Wie? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Martin Werding. Er ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Ich habe ihn zuerst gefragt, arbeiten nicht viele Ältere längst freiwillig, weil sie sonst nicht genug Geld zum Leben haben?
Die Daten sagen uns eigentlich, dass es gerade gut qualifizierte und damit auch gut verdienende Ältere sind, die tatsächlich oft länger arbeiten. Das heißt, das Motiv, irgendwie dazu zu verdienen, weil die Rente sonst überhaupt nicht reicht, scheint noch gar nicht so verbreitet zu sein. Generell brauchen wir für unser Rentensystem längere Erwerbsbeteiligung, insbesondere weil die Bundesregierung ja auch plant, das Rentenniveau zu fixieren. Und da haben wir einfach nur mal ein ungünstiges Verhältnis von BeitragszahlerInnen zu Rentenbeziehenden. Und das wird in den nächsten 10 Jahren immer schlechter. Also von daher, länger zu arbeiten wäre gut für das Rentensystem und oft auch gut für die Betroffenen. Nicht nur unter finanziellen Aspekten. Nur die Frage ist, wie kriegen wir das rechtlich geregelt, wenn wir keine klaren Wegweiser aufstellen wollen wie höheres Rentenalter. Und die bisherigen Fehlanreize, die für ein frühes Aussteigen sprechen, auch weiter wirksam werden sollen. Also die Rente ab 63. Wir sollten eigentlich die existierenden Fehlanreize beseitigen.
Mir hat die Bundesregierung aber gerade ausgeschlossen, erstmal.
Ja,
vorerst.
Ist so. Mir scheint, wir sollten ansonsten gar nicht nur auf finanzielle Anreize schauen. Ich denke, viele Menschen, die in der Nähe des Rentenalters oder drin noch ein bisschen weiterarbeiten wollen, die wollen vor allem mehr Zeitsouveränität, die wollen besser entscheiden können, welche Tage die Woche sie noch ganztags oder halbtags kommen. Ich glaube, das wären Arrangements, über die man dringend nachdenken muss. Da sind dann auch die Arbeitgeber gefordert. Und wir haben auch rechtliche Probleme, hier eine Sonderwirtschaftszone für Ältere zu errichten. Also es gibt arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, hier befristete Arbeitsverträge zu machen. Andererseits laufen eben Arbeitsverhältnisse momentan automatisch oft mit dem Rentenalter aus. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Also da gibt es rechtlich und dann vor allem so von den organisatorischen Voraussetzungen her viele Möglichkeiten.
Die organisatorischen Möglichkeiten, die Sie gerade angesprochen haben, da wären die Arbeitgeber selber verantwortlich, zu sagen, so, ihr könnt zeitsouverän arbeiten, ihr könnt euch das mehr einteilen. Was jetzt politisch an Ideen kommt, ist zum Beispiel, dass Robert Habeck sagt, Ältere, die weitermachen, die sollen das, was der Arbeitgeber eigentlich an Renten- und Arbeitslosenversicherung für sie abführt, auf den Lohn draufgeschlagen bekommen. Das würde dann pro Jahr, wenn man sehr gut verdient, bis zu 9.000 Euro bringen. Reicht das als Anreiz?
9.000 Euro im Jahr. Dafür, glaube ich, wird sich jeder Normalverdiener durchaus bewegen wollen. Aber es ist im Grunde der Schritt 4 oder 5. Jetzt, wenn die Politik das vorziehen will, muss man auch da nochmal genau hingucken. Wir haben da momentan komische Regeln, wo man im Alter weiterarbeiten kann. Die Arbeitgeber zahlen dann weiter Beiträge an die Sozialkassen, die Rente und die Arbeitslosenversicherung. Wenn die Arbeitnehmer das aber nicht selbst auch tun, dann entstehen da gar keine Rentenansprüche. Das ist also komisch. Vorstellbar wären im Grunde Bewegungen in zwei Richtungen und man könnte da sogar ein Wahlrecht machen. Die Arbeitnehmer entscheiden sich auch, Beiträge zu zahlen und haben dann Jahr um Jahr einen höheren Rentenanspruch. Wenn die Rentenansprüche niedrig sind, wäre das eigentlich eine schöne Strategie, das noch zu korrigieren. Oder Alternative, das, was Herr Habeck vorschlägt, man zahlt tatsächlich Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile aus und dann hat man diesen Anreiz. Das könnte unter Umständen natürlich böses Blut bei jüngeren Versicherten geben. Da müsste man also aufpassen, was man tut. Und auch rechtlich gibt es da durchaus offene Fragen.
Ist es das, was Sie meinen mit Sonderwirtschaftszone, dass man aufpassen muss, dass man keine zu starken Begünstigungen für die Älteren schafft, damit die Jüngeren sich nicht benachteiligt fühlen?
In der Tat, und schwierig wird es, wenn weitere Vorschläge wie Steuerfreiheit nach der Regelaltersgrenze.
Nicht, das schlägt auch schon die Union gesagt, vor, ne?
Genau. Ja, und dann wird das eingegrenzt auf einen Steuerfreibetrag. Also Steuerfreiheit kann es hier eigentlich nicht geben. Ja, Arbeitsentgelte sind steuerpflichtig nach dem Einkommensteuergesetz und Punkt.
Jetzt tun wir hier gerade so, als wären alle topfit und könnten frei entscheiden, ob sie noch ein bisschen länger weiterarbeiten oder nicht. Da sagen die Gewerkschaften, naja, viele können ja auch einfach nicht mehr. Die sind körperlich und seelisch teilweise auch so kaputt. Die schaffen es einfach nicht bis zum regulären Rentenalter.
Das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Aber dafür haben wir natürlich auch schon Regelungen in Form der Erwerbsminderungsrente. Dafür gibt es im Grunde schon eine Regelung. Und das Problem, das wir momentan haben mit den vielen vorzeitigen abschlagsfreien Renteneintritten, ist genau das, dass die Personen, die das in Anspruch nehmen, eben nicht gesundheitlich aufgebraucht sind, sondern eher überdurchschnittlich gesund.
Die andere Seite, die Sie auch eingangs erwähnt haben, es geht auch viel um die Arbeitgeber. Arbeitgeber tun ja auch nicht alles derzeit, um Ältere im Job zu halten, sondern viele Arbeitgeber bieten große Abfindungen oder sie bieten ihren Beschäftigten noch Altersteilzeit an, weil Ältere für sie oft teuer sind. Deswegen werden sie die gerne los, in Anführungszeichen. Kann der Staat da wirklich viel ausrichten?
Also die rechtlichen Begünstigungen, etwas, was der Staat kontrolliert, so von vorzeitigen Rentenzugängen mit großzügigen Abfindungen etc., die sind im Grunde längst beseitigt. Dass das in der Praxis immer noch stattfindet, ist richtig. Es gibt welche, die den Fachkräftemangel, den Arbeitskräftemangel so deutlich merken, dass sie das längst eingestellt haben. Und bei anderen gibt es diese ja manchmal schlechte Gewohnheit eben immer noch, Ältere dann eben ja mit Geld nach Hause zu schicken. Damit schafft man nicht wirklich Platz im Arbeitsmarkt für Jüngere. Im Grunde wird zurzeit jeder gebraucht, also alt und jung.
Weil Sie vorhin sagten, die Idee, dass Arbeitgeber die Renten- und Arbeitslosenversicherung direkt auf den Lohn draufschlagen könnten und deswegen ältere Menschen vielleicht länger arbeiten würden, das ist für Sie nur Punkt 4 oder 5 auf der Prioritätenliste. Was wäre Punkt 1, 2 und 3?
Punkt 1 auf der Prioritätenliste wäre tatsächlich, die existierenden Fehlanreize zu beseitigen. Sowas wie die Sonderkonditionen für einen vorzeitigen abschlagsfreien Rentenzugang. Punkt 2 wäre, über die Höhe der Rentenabschläge mal nachzudenken. Die sind in Deutschland etwas zu niedrig für ihre Funktion, ja gar nicht die Rente zu vermindern, sondern den erworbenen Rentenanspruch umzurechnen von einer erwarteten Laufzeit von 20 Jahren auf 21 oder 22 Jahre, wenn man nämlich dann vorzeitig in Rente geht. Punkt 3 wären dann im Grunde so arbeitsrechtliche Regelungen, die standardisierte Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen aufheben und eben so eine Verhandlungssituation schaffen, wo Arbeitnehmer, Arbeitgeber sich flexibler als bisher über eine möglicherweise dann auch zeitlich begrenzte, im Sinne von nur noch Teilzeitbeschäftigung mit sich bringende Weiterbeschäftigung nach Renteneintritt eröffnen.
Das sagt Martin Werdinger, ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum und sogenannter Wirtschaftsweiser. Vielen Dank, Herr Werding.
Bitte sehr, Frau Pfister.
Es gibt in Deutschland viel mehr Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, als Lokführerinnen und Lokführer bei der Deutschen Bahn. Die Lokführer streiken mit Nachdruck im Moment gerade nicht, sonst aber recht häufig. Aber von den Pflegerinnen und Pflegern hört man kaum etwas. Und von anderen Menschen im sozialen Bereich auch nicht. Obwohl die Bezahlung zwar besser geworden ist, aber immer noch weit schlechter ist als in anderen Branchen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Angestellte im sozialen Sektor verdienen schlechter als Mitarbeiter in anderen Bereichen. Wer in der Altenpflege, in einem Kindergarten oder in der Sozialarbeit beschäftigt ist, bekommt 17% weniger Geld für seine Arbeit als Angestellte in anderen Branchen. Diesen Unterschied bezeichnen die Autorinnen und Autoren der Studie über Beschäftigung im sozialen Sektor als Care Pay Gap. Das soeben erschienene Buch sieht den sozialen Sektor in Deutschland auch deshalb auf einen Kollaps zusteuern. Veröffentlicht wurde die Studie vom Deutschen Roten Kreuz und vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört. Vor 12 Jahren war die Differenz noch größer. Damals verdiente man im sozialen Sektor sogar 20% weniger als in den anderen Branchen. Christian Hohendanner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, einer der Autoren der Studie, über das Dilemma, in dem sich der soziale Sektor in Deutschland befindet.
Es ist sozusagen dann auch nur ein Indikator, der eben auch nochmal beschreibt, was die Attraktivität betrifft der Beschäftigungsbedingungen. Wenn wir uns überlegen, dass Menschen sich für einen bestimmten Beruf entscheiden und vielleicht der Lohn dann doch auch eine Rolle spielt, dann schaut man eben auf solche Dinge. Und wir brauchen das Personal im sozialen Sektor.
Auch aus anderen Gründen ist die Beschäftigung in sozialen Berufen weniger attraktiv. Der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse liegt hier deutlich höher. Wer in einem sozialen Beruf arbeitet, ist auch häufiger Teilzeit beschäftigt, muss Schichtdienste leisten, hat Dienste am Wochenende und in der Nacht. Dadurch sinke die Arbeitszufriedenheit. Damit nicht genug. Die Autorinnen und Autoren stellen fest, dass der psychosoziale Stress in den Bereichen Altenpflege und Krankenpflege und in anderen sozialen Berufen besonders hoch sei. Er entstehe durch ein Ungleichgewicht zwischen Belastungen und Belohnungen in der täglichen Berufspraxis. Angesichts der begrenzten politischen Handlungsspielräume sieht Jos Steinke vom Deutschen Roten Kreuz, der ebenfalls zu den Autoren der Studie gehört, kaum Möglichkeiten, soziale Berufe attraktiver und lukrativer zu machen.
Die Spielräume, die es da gibt, müssen natürlich versucht werden, jetzt auch auszufüllen. Aber wenn man sozusagen auf so einer gesamtpolitischen Ebene draufschaut, dann ist das halt so, dass wir denken, momentan muss man sich eher darauf vorbereiten, dass das nicht nach vorne geht.
Die Gesellschaft müsse darauf vorbereitet werden, so Jos Steinke, dass die hohen Ansprüche an Dienstleistungen im sozialen Bereich nicht zu halten seien.
Bei unseren Kolleginnen und Kollegen von den Zeitungen geht es viel darum, dass die Deutsche Bahn und die GDL ihre Tarifverhandlungen fortsetzen. Die Südwestpresse aus Ulm kommentiert:
Kurz vor Ferienbeginn besteht Aussicht auf ein Ende des Konflikts zwischen GDL-Chef Wieselski und der Deutschen Bahn. Endlich. Der ebenso streitbare wie streik- und streitlustige Dresdner hat den Bogen deutlich überspannt und in den vergangenen Wochen viel Schaden angerichtet. Die Nürnberger Nachrichten vermuten: Was die Gesprächsbereitschaft der GDL wiederbelebt hat, war sicherlich auch der vielfache Ruf nach Eingriffen ins Streikrecht durch ein Arbeitskampfgesetz. Diese Debatte dürfte schnell wieder abflauen, wenn sich die Streitparteien tatsächlich und hoffentlich einigen. Die Taz bezeichnet Forderungen nach einer Einschränkung des Streikrechts, die auch von Seiten der FDP kamen, als liberale Bankrotterklärung. Das kommt von einer Partei, die sich gern als Verteidigerin der liberalen Freiheitswerte geriert. Dass DGB-Chefin Fahimi solche Forderungen entschieden zurückweist, ist richtig und wichtig. Streiks müssen wehtun, damit sie ein verlässliches Mittel der Beschäftigten zur Durchsetzung ihrer Interessen sind. Themenwechsel. Nach der breiten Zustimmung im US-Repräsentantenhaus für ein Gesetz zum Zwangsverkauf des sozialen Netzwerks TikTok soll auch im Senat darüber abgestimmt werden. Eine Zwangsübernahme oder ein Verbot von TikTok wäre fatal, heißt es hingegen in der Süddeutschen Zeitung. Das wäre ein drastischer Eingriff in den digitalen Informationsraum, jene große Errungenschaft, die insbesondere US-amerikanische Forscher und Unternehmer geschaffen haben. Die Zwangsübernahme würde einen Präzedenzfall schaffen. Soziale Netzwerke weltweit würden dann offiziell als Waffen gelten, die politisch gefügig gemacht werden können. Klar ist, die USA betreiben knallharte Standortpolitik. Eine Schwächung von ByteDance wäre der US-Tech-Branche nur recht. Ein Erfolg wie TikTok ist ihr lange nicht geglückt.
Und jetzt geht's gleich um Tauben. Die sind intelligent und sehr sozial. Sie kümmern sich umeinander. Aber viele nerven sie trotzdem. Deshalb probiert es Hamburg jetzt mit einer netteren Art, sie loszuwerden. Darüber berichtet gleich Deutschland heute. Hier im Studio war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.